Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Barner am Mikrofon und im Programm eine Klage gegen die Bundesregierung von der Umweltorganisation BUND. Es geht um das Klimaengagement der Ampelregierung, das nicht nur extern, auch intern für Streit sorgt. Zunächst schauen wir uns aber eine Tarifauseinandersetzung genauer an, die heute begonnen hat in Potsdam. Es geht um den öffentlichen Dienst und damit um 2,5 Millionen Beschäftigte bei den Kommunen und beim Bund, zum Beispiel bei der Müllabfuhr, im öffentlichen Nahverkehr oder in den städtischen Kitas. Für diese öffentlich Beschäftigten fordert die Gewerkschaft Verdi 10,5% mehr Lohn. Wie angemessen das ist, dazu gleich ein Gespräch mit dem Tarifexperten Hagen Lesch. Zunächst aber Christoph Richter aus Potsdam zur Ausgangslage.
Mit Ratschen und Trillerpfeifen haben sich etwa 400 Demonstranten vor dem Potsdamer Kongresshotel, dem Tagungsort der Tarifverhandlungen, versammelt, um ihrer Forderung lautstark Nachdruck zu verleihen, dass die Tarifangestellten des Bundes und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kommunen gerade in Zeiten der Inflation und Energiekrise, wie sie sagen, Außergewöhnliches leisten. Einer von ihnen ist Straßenwärter Hans Bromund von der Autobahnmeisterei Rangsdorf im Berliner Speckgürtel.
Und es ist jetzt Zeit, dass der Staat endlich mal für seine Beschäftigten zeigt, was er ihm wert ist. Die Wertschätzung fehlt einfach an jeglicher Stelle.
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer würden sich nicht mit warmen Worten und einem schlechten Ergebnis abspeisen lassen, sagt Verdi-Chef Frank Wernicke. Die Forderung von 10,5% mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro monatlich, bei einer Laufzeit von 12 Monaten, sei überhaupt nicht überzogen, unterstreicht Wernicke.
Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst haben 2 Jahre mit massiven Reallohnverlusten hinter sich. Die letzten 2 Jahre ist die Preissteigerung um 11% gestiegen. Die Einkommen für die Beschäftigten nur etwas über 3%. Da ist ein riesiges Delta und die Preissteigerung in diesem Jahr 23 kommt noch dazu. Das heißt, das ist eine Forderung, die absolut notwendig ist und auch in die Zeit passt.
Letztmalig hat es eine ähnliche Forderung in der alten Bundesrepublik 1974 gegeben. Damals hat die ÖTV, die Gewerkschaft Öffentliche Dienste Transport und Verkehr, 15% gefordert. Am Ende einigte man sich auf 11% mehr Lohn und Gehalt. Unbezahlbar nennt Karin Welge die Gewerkschaftsforderungen. Die Sozialdemokratin ist die Oberbürgermeisterin in Gelsenkirchen und als Präsidentin der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände die Verhandlungsführerin für die Kommunen. Der Abschluss, wie ihn die Gewerkschaften fordern, würde den Kommunen knapp 16 Milliarden Euro kosten, rechnet Welge vor. Am Ende könnte ein derart hoher Abschluss auch auf Kosten der Allgemeinheit gehen.
Ja, dass wir am Ende des Tages bei neuen Aufgaben zum Beispiel uns auf den Weg machen, klimaresilient zu werden, nicht alles in der Größenordnung werden zeichnen können, wie es notwendig sein wird. Und wenn man das Spiel noch ein bisschen anheizen möchte, dann kann ich auch sehr deutlich sagen, alles, was wir an Mehrkosten ausgeben, müssen wir uns am Ende des Tages, wenn Bund und Land keine Refinanzierungsgrößenordnungen aufrufen, die auskömmlich sind, müssen wir uns beim Bürger wiederholen. Und das wäre das Letzte, was wir wollten.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, führt die Verhandlungen für den Bund.
Ich bin sicher, dass wir am Ende eine gütige Einigung finden werden. Ich glaube, dass es darum geht, zu zeigen, wie insbesondere die Haushaltslage in den Kommunen derzeit ist. Das ist eine schwierige Lage und selbstverständlich wollen wir, dass auch die Arbeitsplätze alle zukunftsfähig bleiben, dass sie auch in der Zukunft alle bestehen bleiben können.
Ein Angebot hat die Arbeitgeberseite bislang nicht vorgelegt. Angesetzt sind 3 Verhandlungsrunden bis Ende März. Deutlich wird, es zeichnen sich harte Auseinandersetzungen ab. Verdi braucht einen guten Abschluss vor dem Hintergrund sinkender Mitgliederzahlen. Anfang der 2000er Jahre hatte man 2,8 Millionen Mitglieder, jetzt sind es 1 Million weniger.
Aus Potsdam berichtete Christoph Richter. Die Gewerkschaft Verdi ist also streikbereit und geht selbstbewusst in diese Tarifverhandlungen mit den Kommunen und dem Bund. 10,5% mehr Lohn bei einer Inflation, die derzeit ja zurückgeht. Ist das nicht überzogen? Das habe ich den Tarifexperten beim Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft gefragt, Hagen Lesch.
Ja, man muss sich die Forderungen ja etwas genauer anschauen. Das sind ja nicht nur 10,5%, sondern mindestens 500 Euro. In den untersten Tariflohngruppen sind das über 20%. Und damit schießt Verdi, wenn man andere Branchen, zum Beispiel IG Metall, heranzieht oder auch Gewerkschaften, deutlich über das Ziel hinaus. Vor allen Dingen ist es auch viel, viel mehr, als wir momentan an Inflation haben.
Nun sagt der Verdi-Chef aber, selbst die geforderten 10,5%, die würden die Inflation nicht ausgleichen können. Wie rechnet dann der Verdi-Chef?
Das müssen Sie den Verdi-Chef fragen. Unabhängig von der Frage, Ob das die Inflation ausgleicht oder wie viel genau die Inflation ausgleicht, stellt sich aus ökonomischer Sicht ja die Frage, sollen die Tariflohnsteigerungen überhaupt die Inflation 1:1 ausgleichen? Kurz zur Erklärung, wir haben steigende, explodierende Energiepreise, unter anderem durch den Krieg in der Ukraine bedingt. Der führt dazu, dass wir im letzten Jahr mehr als 123 Milliarden Euro für Energieimporte mehr ausgegeben haben. In diesem Jahr werden es ungefähr 136 Milliarden sein. Und das ist Geld, das den Unternehmen zum Investieren fehlte und den Arbeitnehmern für den Konsum. Das heißt also, beide Gruppen sind im Prinzip durch diesen Wohlstandsverlust getroffen. Und was Verdi und Co. jetzt versuchen, ist eben diese Anpassungslast, diesen Wohlfahrtsverlust, den alle Gruppen der Gesellschaft zu tragen haben, den einseitig auf die Unternehmen, hier auf Bund und Kommunen abzuwälzen. Und das mag ja vielleicht einmalig gut gehen, führt aber dazu natürlich, dass sich Bund und Kommunen weiter drastisch verschulden und damit natürlich für die Zukunft weniger Handlungsspielräume haben.
Das heißt, das halten Sie für die falsche Marschrichtung, denn gerade die Beschäftigten, um die es ja jetzt geht, die sind ja auch in den unteren Einkommensgruppen zu finden, da, wo die Inflation ja auch gerade im Alltag besonders wehtut.
Ja, das ist genau richtig, dass natürlich kleine Einkommen mit einer hohen Konsumneigung keine Polster haben und voll getroffen sind. Deswegen hilft ja auch die Bundesregierung mit einer Vielzahl von Maßnahmen. Das darf man nicht vergessen. Und deswegen hat die Bundesregierung ja auch vorgeschlagen, steuerfreie Einmalzahlungen zu vereinbaren. Das heißt, wenn eine steuerfreie Einmalzahlung von bis zu 3.000 Euro beschlossen wird, wir haben das ja in ein paar Tarifbereichen, zum Beispiel in der chemischen Industrie, der Metallindustrie jetzt gehabt, dann bekommen das die Arbeitnehmer brutto wie netto. Das hilft denen dann auch. Und das sind dann auch Instrumente, die man nutzen muss in einer solchen Tarifverhandlung, um eben dort das Schlimmste abzufedern. Aber nochmal, wir haben natürlich einen gewaltigen Wohlstandsverlust und den müssen wir ein Stück weit alle tragen. Es gibt auch wieder bessere Zeiten, aber wir müssen mal durch das Tal ein Stück weit durch. Und das heißt für alle Gruppen natürlich, dass sie sich erstmal bescheiden müssen. Aber es ist natürlich völlig richtig, dass man gerade das Augenmerk auf die unteren Lohngruppen lenkt. Da bin ich voll bei den Gewerkschaften. Das hat man ja auch in den anderen Tarifbereichen getan. Und so eine 3.000 Euro Einmalzahlung hilft ja auch beim kleinen Einkommen relativ mehr als bei einem großen Einkommen.
Das heißt, diese steuerfreie Einmalzahlung, die wird noch eine wichtige Rolle spielen in diesen Tarifverhandlungen?
Naja gut, die Gewerkschaften argumentieren natürlich, die Inflation ist dauerhaft, die Einmalzahlung nicht. Ja, und deswegen ist die natürlich aus gewerkschaftlicher Sicht erstmal unattraktiv. Aber das Charmante ist ja brutto gleich netto. Und da kommen auch Verdi und Co. nicht drum rum. Die anderen Gewerkschaften haben es gemacht. Das wird auch, glaube ich, im öffentlichen Dienst eine ganz zentrale Rolle in den Tarifverhandlungen spielen, um einen Kompromiss zu finden.
Wie hart wird dieser Tarifkonflikt denn perspektivisch ausgetragen werden?
Auf Warnstreiks müssen wir uns schon einstellen. Das ist eigentlich das übliche Ritual, mit dem auch die Gewerkschaften versuchen, eben zu mobilisieren und auch Mitglieder zu gewinnen. Also das hat nicht nur auch was mit dem Durchsetzen von Forderungen zu tun, sondern ist auch ein bisschen organisationspolitisch. Aber letztlich wissen wir aus der Vergangenheit, auch im öffentlichen Dienst, der Einigungswille ist da auf beiden Seiten und dann kommt es auch zu einer Einigung.
Wie stark frisst die Inflation denn derzeit generell die Löhne auf?
Naja, wir haben im letzten Jahr eine Inflationsrate von 7,9 nach vorläufigen Berechnungen gehabt, 7,9%. Die Tariflöhne dürften um rund 2,7% gestiegen sein. Das ist alles noch ein bisschen vorläufig. Real haben wir eine Schrumpfung von ja fast 5%, 4,7% etwa. Das ist schon spürbar, ne? Zweifelsohne. Und es ist auch wichtig, dass man Instrumente findet, wie man das abfedert, gerade bei den niedrigen Einkommen. Und deswegen hat ja auch die Bundesregierung verschiedene Entlastungspakete auf den Weg gebracht. Und das dient alles dazu, dass es in den Tarifverhandlungen eben nicht diese Rangelei gibt, eben die Inflation 1:1 quasi über höhere Löhne ausgleichen zu müssen.
Jetzt werden ja auch gerne Parallelen gezogen zu den 70er Jahren. Auch damals gab es Energieknappheit, ein Ölpreisschock hat dafür gesorgt, die Preise nach oben getrieben und die Verdi-Vorgängergewerkschaft, die wurde damals zum Arbeitgeberschreck mit einer Tarifforderung von 15%. Passt denn dieser historische Vergleich?
Ja, der historische Vergleich passt aus meiner Sicht, weil er zeigt, was passieren würde, wenn sich die Gewerkschaften nicht mäßigen und wirklich versuchen, die Anpassungslasten auf die Unternehmen einseitig abzuwälzen. Denn dann bekommen wir einen Druck, wenn die Löhne, sagen wir mal, in Höhe der Inflationsrate steigen oder noch mehr um 10%, dann pflanzt sich das natürlich durch alle Preise fort. Und was macht dann die Europäische Zentralbank? Die hat ja ein Preisziel von 2% Inflationsziel. Ja, 10% versus 2, dann erhöht die Zinsen. Wir bekommen eine Stabilisierungsrezession. Das führt dazu, dass wir einen Anstieg der Arbeitslosigkeit bekommen und letztendlich in einer Rezession landen, wovon ja niemand etwas hat. Und genau das haben wir in den 70er Jahren erlebt. Da hat die Bundesbank die Tarifparteien eben entsprechend diszipliniert über Zinserhöhungen. Und aus dieser Geschichte sollte man eigentlich lernen und genau dieses Szenario der Stabilisierungsrezession vermeiden. Also den Kampf Lohnpolitik gegen Geldpolitik, den sollten wir unbedingt vermeiden. Und genau das will ja auch Bundeskanzler Scholz. Und deswegen hat er ja auch in der konzertierten Aktion genau die Tarifparteien zusammengerufen, hat ihnen erklärt und hat ihnen gezeigt, was die Regierung alles für Entlastungen tut, hat ihnen die steuerfreien Einmalzahlungen an die Hand gegeben. Ja, und da kann man nur hoffen, dass, wie es ja teilweise schon geschehen ist, es weiter aufgegriffen wird und vor allen Dingen auch im öffentlichen Dienst aufgegriffen wird.
Also Sie sehen durchaus die Gefahr einer Lohnpreisspirale.
Ja, wir haben im Moment, beobachten wir die nicht. Ich sagte ja schon, die Tariflöhne sind etwa 2,7% gestiegen. Wenn man Produktivitätswachstum und eben die Zielinflationsrate zusammenaddiert, dann kommt man ungefähr auf diese 2,7%. Das ist also durchaus stabilitätspolitisch vertretbar. Ja, das Problem ist nur, dass wir ja im Jahresverlauf beobachtet haben, dass die Forderungen immer höher werden. Verdi ist ein Beispiel, bei der Post haben wir 15%. Und wir jetzt natürlich so in eine Situation geraten, wo sukzessive schon die Abschlüsse höher werden und damit dann auch die Tariflohndynamik steigt. Und wenn wir in Größenordnung von 5-6% bei den Tariflöhnen kommen, dann führt das schon zu Preisdruck. Und das wird dann auch die Europäische Zentralbank dazu zwingen, eben zinspolitisch einfach restriktiver zu werden, sprich die Zinsen stärker zu erhöhen, als es gerne möchte. Und je höher die Zinsen, desto größer ist die Gefahr für die Konjunktur.
Sagt Hagenlesch vom Institut der deutschen Wirtschaft zum Auftakt der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Und dazu können Sie auch einen Kommentar hören hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Es soll kommen, aber wann, ist noch unklar. Das 49-Euro-Ticket als Nachfolger des beliebten 9-Euro-Tickets sorgt weiterhin für Zoff zwischen dem Bund und den Ländern. Der Starttermin 1. April wackelt, es fehlt das grüne Licht aus Brüssel und es ist auch noch unklar, in welcher Form dieses Deutschland-Ticket angeboten werden soll. Als Papierticket oder nur rein digital. Heute haben sich die Verkehrsunternehmen in die Diskussion eingeschaltet und erklärt, was in der Kürze der Zeit überhaupt machbar ist. Dieter Nürnberger berichtet.
Auch wenn noch viele politische und technische Fragen offen sind, aus Sicht des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen VDV könnte das 49-Euro-Ticket ab dem 1. Mai kommen. Verkaufsstart wäre dann Anfang April. Der VDV spricht von einem Deutschland-Ticket als Nachfolger des populären 9-Euro-Tickets im vergangenen Sommer. Und der Verband hofft, dass dadurch auch ein wichtiger Schritt für die Mobilitätswende gelingen könnte. Denn nach ersten Prognosen rechnet man mit 5,6 Millionen zusätzlichen Fahrgästen, die dann erstmals ein Abo für den öffentlichen Personennahverkehr abschließen würden. Doch damit das Ticket ab Mai auch wirklich Realität wird, müssten nun schnell die noch offenen Fragen geklärt werden. Die Verkehrsunternehmen in Deutschland würden für die Finanzierung der bundesweit gültigen und verbilligten Fahrkarte im Nahverkehr die Mindereinnahmen ausgeglichen bekommen. Aus EU-Sicht wäre dies eine Art genehmigungspflichtige Beihilfe. Weshalb der Ball nun im Bundesverkehrsministerium liege, so Ingo Wortmann, der Präsident des VDV.
Damit wir dieses Geld überhaupt aus beihilferechtlicher Sicht entgegennehmen können, braucht es eine entsprechende Zustimmung der EU-Kommission. Das kann nur die Bundesregierung einholen. Wir benötigen die Anpassung des Regionalisierungsgesetzes, damit das Geld dann auch fließen kann. Und wir benötigen eine Tarifgenehmigung. Das ist eine gesetzliche Regelung, die muss erfolgen.
Doch derzeit streiten Bund und Länder noch über Regelungen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing, FDP, möchte ein rein digitales Ticket. Unrealistisch, sagt Oliver Wolf, Hauptgeschäftsführer des VDV. Er geht von Übergangsregelungen aus, in denen auch die Papierform und vor allem Chipkarten anerkannt würden. Die Höhe des Ticketpreises sollte, laut Wolf, zumindest für 2 Jahre festgeschrieben werden, damit die Attraktivität gewährleistet sei.
Jetzt ist sicherlich interpretationsbedürftig, ob das heißt bis Ende 2024 oder ob das heißt 24 Monate ab 1.5. Das hängt dann aber auch von den Verhandlungen zur Finanzierung mit dem Bund ab und wie viel das dann an Zuschussbedarf nach sich zieht. Das können wir dann in 24 Monaten sagen.
Auf jeden Fall müsse ein erfolgreiches 49-Euro-Ticket mit einer Ausbauoffensive im öffentlichen Personennahverkehr einhergehen. Hier geht es um Sanierung und Instandsetzung, ebenso um eine Kapazitätserweiterung, etwa durch neue Straßenbahn- oder U-Bahn-Projekte. 2030, so die Prognose, würden dem ÖPNV rund 11 Milliarden Euro für Investitionen im System fehlen. Und natürlich braucht es auch mehr Personal. VdV-Präsident Ingo Wortmann.
Wir brauchen alleine jedes Jahr 6.000 Fahrerinnen und Fahrer für den ÖPNV. Und wenn wir diese nicht gewinnen, dann müssen wir den Betrieb zeitweilig einschränken, aus Personalgründen.
Und auf eines verwies der VdV heute ganz entschieden. Allein mit einem 49-Euro-Ticket seien die Klimaschutzziele im Verkehrsbereich nicht zu stemmen.
Dieter Nürnberger berichtete, wobei der Ausbau des ÖPNV ja nur ein Baustein ist, um die Klimaziele zu erreichen im Verkehrsbereich, beziehungsweise um diesen näher zu kommen. Denn die Klimaziele, die sich die Bundesregierung selbst gesetzt hat, werden dort schon seit Jahren verfehlt, ohne nennenswerte Konsequenzen. Aus diesem Grund hat der Bund für Umwelt- und Naturschutz, kurz BUND, nun Klage eingereicht gegen die Bundesregierung. Tom Funke berichtet.
Der Umweltverband verlangt in der Klage den Beschluss von Sofortprogrammen, wie sie das Gesetz vorsieht. Arne Fellermann, Abteilungsleiter Klimaschutz beim BUND, sagt:
Die sind aber von der Bundesregierung noch nicht beschlossen worden, deswegen gelten sie noch nicht. Also es gibt noch keine gültigen Sofortprogramme. Und die Vorschläge für die Sofortprogramme, die schon zirkulieren, die schon bekannt sind, reichen nicht aus, um die Klimaziele zu erreichen. Sie sind also zu schwach. Und diese zwei Punkte behandeln wir auch in der Klage.
Laut Klimaschutzgesetz muss die Bundesregierung bis 2030 ihre Emissionen um 65% reduzieren. Wenn Sektoren die festgelegten Obergrenzen für den jährlichen CO2-Ausstoß überschreiten, müssen die zuständigen Minister Sofortprogramme vorlegen. Im Verkehrs- und Gebäudesektor ist dies der Fall. Diese Programme werden von einem unabhängigen Expertengremium geprüft. Im Falle des Verkehrssektors hat das Gremium geurteilt, seien die Vorschläge von Bundesverkehrsminister Volker Wissing, FDP, schon vom Ansatz her nicht weitreichend genug. Arne Fellermann beschreibt, was jetzt schnell passieren muss.
Im Verkehrsbereich wären das zum Beispiel der Ausbau von öffentlichem Verkehr, aber auch eine Einführung der Pkw-Maut, ein Stopp von Autobahnprojekten, die noch zu mehr Emissionen führen würden, aber auch eine Abschaffung des Dienstwagenprivilegs oder Steuervorteile für Diesel, Kerosin und andere Kraftstoffe.
Allein mit einem Tempolimit auf Autobahnen könne man im Verkehrssektor die Ziele einhalten, so Fellermann. Diese Maßnahme würde zudem relativ wenig kosten. In der Bundesregierung streiten derweil die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke und Verkehrsminister Wissing über schnellere Planungsverfahren im Verkehrsbereich. Wissing möchte, dass auch der Neu- und Ausbau von Straßen künftig in einem überragenden öffentlichen Interesse liegen, so wie derzeit schon der Ausbau der erneuerbaren Energien. Im Deutschlandfunk-Interview sagt Bundesumweltministerin Lemke dazu:
Das, was der Streitgegenstand gegenwärtig ist, ob man da, wo neue Straßenbauten stattfinden, geplant sind, durchgeführt werden, ob man bei solchen Planungen sagt, Umwelt- und Naturschutz sind unwichtig, sie müssen zurückstehen hinter dem Plan des Neubaus, das ist der eigentliche Streitgegenstand, wo ich als Umwelt- und Naturschutzministerin sage, das geht nicht, das können wir nicht machen.
Deutschland habe das zweitdichteste Straßennetz der Welt. Angesichts der Klimakrise sehe sie keinen Grund, weitere Autobahnen zu planen, sagt die Grünen-Politikerin weiter. Mit dem Thema sollen sich am Donnerstag auch die Spitzen der Koalition beschäftigen.
Soweit Tom Funke. Und von Berlin nach Brüssel, wo nicht nur eifrig daran gebastelt wird, den US-Subventionen im Klimabereich etwas entgegenzusetzen, sondern auch an einem milliardenschweren Programm für die Halbleiterindustrie, an dem EU Chips Act. Der neue Chipfabriken sollen in Zukunft in Europa entstehen, zum Beispiel wie geplant in Magdeburg. Heute hat dieser EU Chips Act eine weitere wichtige Hürde genommen. Peter Kapern berichtet.
Der Industrieausschuss des Europaparlaments hat sich mit sehr großer Mehrheit auf eine Position verständigt zum Vorschlag, den die EU-Kommission vor fast einem Jahr vorgelegt hat. Die Mehrheit war derart deutlich, dass die Abstimmung im Plenum des Europaparlaments Mitte Februar nur noch eine Formalie sein dürfte. Damit kann dann im März bereits der Endspurt in Sachen EU Chips Act starten, der sogenannte Trilog, in dem die Abgeordneten und der Rat der sich bereits im Dezember auf eine Position verständigt hatte, einen Kompromiss finden müssen.
Der Chips Act ist ein wichtiger europäischer Baustein zur Unterstützung einer wettbewerbsfähigen und nachhaltigen Industrie. Und deswegen ist das natürlich ein guter Tag für die europäische Industriepolitik heute,
sagt die grüne Europaabgeordnete Henrike Hahn. In der Corona-Krise, die die globalen Lieferketten massiv beeinträchtigt hatte, war der EU ihre Abhängigkeit von Halbleiterimporten vor allem aus Asien deutlich geworden. Im Februar 2022 legte deshalb die EU-Kommission ihren Vorschlag für einen europäischen Chips Act vor. Das Ziel, Europas Anteil an der globalen Fertigung von Computerchips soll bis 2030 von derzeit 10 auf dann 20% verdoppelt werden. Dabei plädierte die Kommission dafür, sich bei der Förderung von Produktionsstätten auf die Fertigung der modernsten Halbleiter zu konzentrieren. Insgesamt 43 Milliarden Euro, so das Ziel der Kommission, sollen dafür mobilisiert werden. Der größte Teil davon wären private Investitionen und Subventionen der Mitgliedstaaten, die in Brüssel genehmigt werden müssen. Zusätzlich sollen aber auch 3,2 Milliarden aus den Töpfen der EU-Kommission fließen, insbesondere um Forschung und Entwicklung im Bereich der Halbleiter zu fördern. Dazu sollen nach den Plänen der Kommission und der Mitgliedstaaten bereits bewilligte Mittel etwa aus dem Forschungsförderungsprogramm Horizon umgewidmet werden. Damit aber sind die Europaabgeordneten nicht einverstanden, so Henrike Hahn.
Die 3,2 Milliarden Euro sollen von Seiten der EU für Forschung und Entwicklung bereitgestellt werden. Und dieses Geld soll aber nicht von anderen Forschungsprogrammen abgezweigt werden. Das war unsere klare Position dazu.
Neue Projekte brauchen neues Geld, so der Grundsatz, auf den sich der Industrieausschuss verständigt hat. Außerdem plädieren die Abgeordneten dafür, die Investitionen breiter zu streuen, als dies die EU-Kommission plant. Die Fördermilliarden also nicht nur für den Aufbau großer Fabriken, für die allermodernsten Halbleitergenerationen bereitzustellen, sondern auch für kleinere und mittlere Unternehmen. Ob sich das Parlament mit dieser Forderung durchsetzt, wird der Trilog zeigen.
Aus Brüssel, Peter Kapern. Und wir schalten zum Schluss der Sendung noch zu Samir Ibrahim in den Frankfurter Börsensaal. Die Kauflaune der Deutschen, die hält sich ja langsam auf. Das GfK-Konsumbarometer, das steigt und schon das vierte Mal in Folge. Konnte das den DAX heute stützen?
Nein, nicht wirklich, denn das Niveau, auf dem sich das Konsumklima da befindet, ist ja weiterhin sehr niedrig. Die Inflation nach wie vor sehr hoch. Das drückt natürlich auf die Stimmung. GfK hat es heute ausgedrückt. Die Stimmung ist etwas weniger trüb als vorher. Etwas besser waren die Einkaufsmanager-Indizes, also diejenigen, die halt Rohstoffe und Maschinen für ihre Firmen kaufen, wenn sie denn etwas brauchen. Deren Stimmung deutlich besser und das hat den DAX so ein bisschen gestützt. Geholfen hat es nichts. Aktueller Stand jetzt kurz vor Schluss 1594 Punkte, also ein minimales Minus von 0,06%.
Der Inflationsdruck, der lässt ja gerade etwas nach, aber die EZB, die hält an ihrem straffen Kurs fest. Das hat die Präsidentin gestern Abend klar gemacht. Gab es darauf Reaktionen?
Ja, aus den eigenen Reihen schon mal. Fabio Panetta, ein Italiener, der hat gesagt, wir sollten das nicht zu weit auslegen mit unserer Festlegung auf die Anhebung der Zinsen. Es ist ja schon kolportiert worden. Frau Lagarde hat das ja nochmal gesagt. 0,5% werden jetzt im Februar draufgeschlagen, im März dann nochmal 0,5%. Damit wären wir bei 3,5%. Das ist etwas, was die Märkte aber inzwischen auch schon eingepreist haben. Hier verlässt man sich darauf. Man wartet so ein bisschen darauf, was da jetzt an weiteren Maßnahmen kommen soll, die ja auch angedeutet wurden. Der Euro heute unverändert. Verändert, denn das war schon bekannt, aktuell bei einem Dollar 0,858, dass der italienische Vertreter sich da beschwert. Das liegt unter anderem daran, dass die Anleihezinsen bei denen sowieso sehr hoch sind. Die Deutschen auch gestiegen, aber heute beispielsweise komplett unverändert, Umlaufrendite bei 2,18%.
Und dann wird ja gerade auch viel über Waffen diskutiert. Damit rücken auch die Rüstungskonzerne in den Fokus. Rheinmetall hat heute gesagt, steht bereit für Aufträge der Bundeswehr. Das kommt gut an, oder?
Ja, kommt gut an. Prognose haben die vor allen Dingen angehoben, auf 12 Milliarden Euro erhöht, also um eine ganze Milliarde, drängen auf Aufträge. Das findet man natürlich gut hier.
Dann fehlt uns nur noch, Herr Ibrahim, der Goldpreis.
Heute gestiegen auf 1.934 US-Dollar je Feinunze.
Samir Ibrahim war das mit Börseninformationen. Vielen Dank nach Frankfurt. Wie frei ist die Kunst? Zu einem neuen Gutachten zum Documenta-Skandal gleich mehr dann in Kultur heute. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.